Lasst mich euch mich vorstellen, mein Name ist Nehemia und das ist meine Geschichte. Und wie alle guten Geschichten beginnt sie nicht mit mir, sondern lange, 140 Jahre vor meiner Zeit, mit meinen Großeltern. 586 vor Christus waren sie aus ihrer Heimat Jerusalem nach Babylon gekommen, nicht etwa freiwillig, sondern als Gefangene Nebukadnezars, damals der mächtigste Mann der Welt. Er hatte Jerusalem in einem Blitzkrieg eingenommen, die jüdischen Truppen überrannt, die Mauern der Stadt und den Tempel dem Erdboden gleichgemacht und die Bewohner gefangen genommen. Viel zu lange schon hatte sich mein Volk gegen Babel aufgelehnt und Nebukadnezars Geduld war am Ende. Nun zerstörte er Jerusalem und verschleppte seine Bewohner, um sie in Babylonien neu anzusiedeln und damit jede Erinnerung an das Volk der Juden vollständig auszulöschen. Und so gingen meine Großeltern und mit ihnen Tausende von Juden schweren Herzens weg aus Jerusalem, um in der Fremde ein neues Leben anzufangen. Aber trotz der Verschleppung, trotz des Daseins als Fremde und Außenseiter inmitten einer neuen Kultur, hielten sie die Erinnerung an Jerusalem, an den Tempel und an ihren Gott lebendig. Sicher, vieles ging verloren, aber in Liedern und Geschichten erzählten sie einander und ihren Kindern und Kindeskindern immer wieder von der Herrlichkeit und Treue unseres Gottes. Ich erinnere mich, wie mein Großvater zu mir sagte: Nehemia, mein Junge, Gott wird uns nicht immer in der Fremde lassen. Er hat versprochen, uns zurückkehren zu lassen. Gott hat uns nicht vergessen, sagte er. Und an dieser Hoffnung hielt er unbeirrbar fest. Es sollte allerdings fast ein halbes Jahrhundert dauern, bis Gott sein Versprechen wahrmachen würde. Mein Großvater erlebte diesen Tag nicht mehr und auch mein Vater nicht. Aber 50 Jahre nach der Verschleppung zogen die ersten Juden zurück ins gelobte Land, um den Tempel aufzubauen. Und genau 70 Jahre, so wie Gott es versprochen hatte, 70 Jahre später, war ein Großteil des jüdischen Volkes wieder zu Hause in Jerusalem. Ich blieb in der Stadt Susa, in Babel. Ich war ein typisches Einwandererkind der zweiten Generation, heute würde man sagen ein Segundo, der es in seiner neuen Heimat weit gebracht hatte. Bis zum Mundschenk des Königs sogar. Und dennoch, obwohl es mir gut ging und obwohl ich Jerusalem nur aus den alten Geschichten meiner Vorväter her kannte, dennoch wusste ich, dass dort das Herz Gottes schlägt. Für sein Volk, für den Tempel. Und ich wusste, dass er trotz Verschleppung, trotz Versklavung, trotz des Lebens in der Fremde nie aufgehört hatte, der König unseres Volkes zu sein, mit dem er einen Plan hat und dem ich eigentlich dienen wollte.
Ja, wir singen «Du bist König, du bist Gott» und ja, die können, sollen doch aufstehen zu diesem Lied.
Du bist König, du bist Gott, der will dich dienen und ich will dir alle ergeben. Du bist König, du bist Gott, der wat die dienen und der wat der alle erkennen. Hing ab auf er, ich höre dir allein. Wo er mir nichts muft, durch den Rüffel stehen. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher um das Universum, der wat die alle. Du bist König, du bist Gott, der was dir dienen und der was dir auch erkennen. bist König, du bist Gott, der wird dienen und der wird dir auch in Ehr geben. Dich verrennen wird in den Steinen lang, drum öffne ich zu dir, gerade so laut dich an. Hey, yeah, du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir wird dir auch in Ehr geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir wird dir auch in Ehr geben. Ich will 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 dir auch in Ehr geben. Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir wollt ich auch in Ehr geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir wollt ich auch in Ehr
Es war im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes im Dezember, als ich Besuch bekam. Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa, kamen an den Hof Artaxerxes nach Susa. Aufgeregt versuchte ich, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie steht es um die Juden, die zurückgekehrt sind aus der Verbannung, wollte ich wissen. Wie geht es Jerusalem? Was ist mit dem Tempel? Bitte erzählt, drängte ich sie. Ich weiß nicht, was genau ich erwartet hatte. Vielleicht, dass Hanani mir berichtete, wie Jerusalem wieder zu seinem alten Glanz erwacht war, dass Gottes Herrlichkeit im Tempel wieder sichtbar wurde und dass er sein Volk zu neuer Blüte hatte auferstehen lassen und dass die alten Geschichten, die mein Großvater und mein Vater mir vom Gott Israels erzählten, sich bewahrheitet hatten. Danach sehnte sich mein Herz, zu hören, dass Gott sein Reich baute. Aber was Hanani dann schlussendlich erzählte, brach mir das Herz. Nichts vom Glanz Israels, erzählte er. Stattdessen litten die Zurückgekehrten bittere Not. Man beschimpfte sie, nutzte sie aus, unterdrückte sie. Die Männer, die im Auftrag Artaxerxes als Provinzstatthalter über das Gebiet regierten, taten alles nur Erdenkliche, um die Heimkehrer zu entmutigen und unten zu halten. Die Geschichte, die Hanani mir erzählte, war eine Geschichte von Schmach, Elend, Trauer und Leid. Und ich hörte ihr mit gebrochenem Herzen zu. Am schlimmsten jedoch trafen mich seine Worte, als er über die Stadtmauer und die Tore Jerusalems sprach. Von der Mauer sind nur noch Trümmer übrig, sagte er, und die Tore sind Schutt und Asche. Die Stadt ist nur noch ein Schatten ihrer selbst und die Menschen, die in ihr hausen, sind jedem Angriff schutzlos ausgesetzt. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Als ich das hörte, weinte und trauerte ich tagelang um eine Stadt, die ich eigentlich noch gar nicht kannte. Vielleicht denkt ihr jetzt, was soll das? Es geht doch nur um eine Mauer. Aber wisst ihr, es ging eben nicht einfach nur um eine Mauer. Es ging um viel mehr. Es ging darum, dass Gottes Name nicht in Vergessenheit geriet, dass es einen Ort gab, an dem er angebetet und verherrlicht werden konnte. Einen Ort, an dem Menschen seine Herrlichkeit anschauen und ihm begegnen konnten. Darum ging es, um sein Reich. Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie ich mich in jenen Tagen gefühlt habe. Leer, ausgebrannt, verzweifelt, deprimiert. Und ich wusste, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist beten. Gott anflehen, dass er die Situation verändert, dass er etwas in Bewegung setzt, irgendwie. Und so fing ich an, seine Ruhe zu suchen.
auf mit allem, was ich tue. Und tu das eine, das im Leben zählt.
Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meine Seele in mir, Herr, Friede mit dir. Du bist ein starker Ton. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir.
Deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann, in Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an.
Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir.
Die Zeit, während der ich betete und fastete, war lang. 4 volle Monate. Und irgendwann während dieser Zeit wurde mir bewusst, dass Gott die Mauern Jerusalems wohl kaum fix fertig vom Himmel herabfallen lassen würde, sondern wenn sich etwas bewegen soll, dann will er Menschen dazu brauchen. Genauso war es in den alten Geschichten, die mein Großvater mir von Gott erzählt hatte, immer gewesen. Und wenn Gott tatsächlich mit seinem Volk noch nicht am Ende war, dann würde es wohl auch jetzt nicht anders sein. Und so fing ich an, Gott zu fragen, scheu, ängstlich und zaghaft nur, ob er vielleicht mich dazu gebrauchen wollte, in Jerusalem etwas zu verändern. Ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat, so zu beten. Immerhin war ich ein Vollblut-Perser geworden. Susa war mein Zuhause gewesen, solange ich denken konnte. Ich kannte nichts anderes, hatte mich mehr als einfach nur assimiliert, Ich besaß eine glänzende Stelle am Hof. Aber der Gedanke, dass Gott etwas Größeres mit mir vorhatte, löste in mir, so gewagt er auch war, eine bis dahin nie gekannte Sehnsucht in mir aus. Und auch wenn ich es kaum wagte, daran zu denken, schlug mein Herz doch höher beim Gedanken, dass Gott mit mir, Nehemia, vielleicht einen Plan haben könnte. Und so betete ich. Wenn Gott tatsächlich mich gebrauchen wollte, dann musste er mir das deutlich zeigen und mir vor dem König Gelingen schenken. Denn ohne die Zustimmung von Artaxerxes, so viel war mir klar, konnte ich ohnehin nichts ausrichten. Aber wie hatte mein Vater mir oft gesagt, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Hoffnung und Zweifel, Vertrauen und Enttäuschung, in meinem Herzen herrschte in dieser Zeit oft ein ziemliches Durcheinander. An manchen Tagen war ich mir ganz sicher, dass Gott mein Gebet erhören und etwas in Bewegung setzen würde. An anderen wiederum war ich innerlich nur mit Trauer erfüllt, wenn ich an die Situation meiner Leute dachte. Und ausgerechnet an einem dieser Trauertage wurde ich gerufen, um dem König aufzuwarten. Bis zu jenem Moment hatte ich meine Gefühle vor ihm einigermaßen gut verbergen können, aber an diesem Tag wollte es mir einfach nicht mehr gelingen. Und der König merkte es und sprach mich an. »Warum bist du so traurig, Nehemia?« fragte er mich. »Krank bist du offensichtlich nicht, sondern du scheinst eine innere Not zu haben. Heraus mit der Sprache, worum geht es?« Da hatte ich nun 4 Monate lang darum gebetet, dass Gott mir eine Tür öffnet beim König, aber als es dann tatsächlich so weit war, hatte ich vor allem eines, grenzenlose Angst. Wer vor dem König traurig war, musste mit der Todesstrafe rechnen. Und jetzt fragte er mich, was mit mir los war. Innerlich zitternd erzählte ich dem König, was mich derart aufwühlte. Jerusalem, die Situation meines Volkes dort, der Tempel. Und dann fragte mich der König, was willst du denn eigentlich, Nehemia? Worum bittest du? Wisst ihr, in diesem Moment war mir klar, dass Gott mit mir ist, dass seine gute Hand über mir war. Und ich sagte atemlos, ich habe nur einen einzigen Wunsch, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und der König gewährte meinen Wunsch. Nicht nur, dass er mich ziehen ließ, nein, er gab mir darüber hinaus seine volle Unterstützung. Empfehlungsschreiben an die Statthalter westlich des Euphrats, sicheres Geleit durch eine gut gerüstete und bewaffnete Karawane und sogar die Erlaubnis, in den Wäldern des Königs Bäume fällen zu dürfen für die neuen Tore, die in Jerusalem eingesetzt werden sollten. Wenn Gott sein Reich baut, dann tut er das mit Menschen. Immer. Das habe ich damals kapiert. Es war zu den Zeiten der Väter so und es war bei mir so und ich glaube, dass es auch in Zukunft nicht anders sein wird. Was es braucht, ist ein Herz, das bereit ist, Risiken einzugehen. Und wenn wir das tun, dann ist er es, der uns Rückenwind schenkt.
Du bist die Stimme, die mich ruft. das Feuer an. Wind des Herrn, du hast mir Kraft gegeben. Geist des Herrn, sei mein Rückenwind. Wind des Herrn, wind meinem Leben. Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du gibst mir Rückenwind. Du gibst mir
Die Reise nach Jerusalem war lang und beschwerlich, verlief jedoch gut. Nachdem wir in Jerusalem angekommen waren, ging ich 3 Tage lang durch die Stadt, um mir erst einmal ein Bild der Lage und der Menschen zu machen. Hanani hatte nicht untertrieben. Die Leute waren entmutigt, müde und desillusioniert. Und ich konnte sie mehr als gut verstehen. Als ich in der folgenden Nacht ganz allein auf meinem Esel den Überresten der alten Stadtmauer entlangritt, wollte auch mich die Entmutigung einholen. Die Mauern waren niedergerissen, die Tore mit Feuer verbrannt worden, die Trümmer unter Schutt lagen zum Teil Meter hoch, sodass als Reiter kein Durchkommen mehr war und ich absteigen musste. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, war ich froh, dass ich bislang noch mit niemandem über meine Pläne gesprochen und Hoffnungen geweckt hatte. Denn, wenn ich ehrlich bin, mir schien die Aufgabe, die ich mir vorgenommen hatte, selber viel zu groß zu sein. Dazu kam das Bewusstsein, dass nicht nur die Aufgabe an sich übermenschlich war, sondern dass wir ganz sicher auch mit Widerstand von außen zu rechnen hatten. Sanballat, der als Regierungsstatthalter amtete, und Tobia, sein Vertrauter, hatten mir schon bei meiner Ankunft klargemacht, dass sie meine Sorge um die Israeliten ganz und gar nicht billigten. Aber plötzlich, eben als mich die Entmutigung packen und ich aufgeben wollte, plötzlich erinnerte ich mich daran, dass ich ja nicht allein war. Gott ist bei mir, sagte ich mir. Seine Hand ist mit mir. Und wenn er mit mir ist, wer mag sich dann mir in den Weg stellen? Weil er mich trägt, deshalb muss ich nicht verzagen. In diesem Bewusstsein ging ich zurück zu den Ältesten und Vorstehern und erzählte ihnen alles, angefangen von meinem Eindruck, dass Gott die Mauern Jerusalems durch uns wieder aufbauen wollte, bis hin zu meiner Unterredung mit dem König und wie der Herr bisher alles wunderbar geführt hatte. Und auch, dass Gottes gute Hand bis jetzt mit mir gewesen war, sagte ich ihnen. Und dass wir es mit ihm schaffen würden, das schaffen würden, was bisher nicht möglich gewesen war, die Mauer wieder aufzubauen und einen Ort zu schaffen, an dem Gott sicher und in Frieden angebetet werden konnte. Wir müssen nicht verzagen, sagte ich ihnen. Gott ist bei uns, er wird uns tragen. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Mit diesem Wissen machen wir uns an die Arbeit. Ihr hättet sehen sollen, mit welchem Eifer und Engagement die Leute bauten. Langsam aber stetig wuchs die Mauer, in die Höhe gezogen von Männern und Frauen, von denen die meisten keine Ahnung hatten vom Bauhandwerk, dafür aber mit ihrem Herzen umso mehr bei der Sache waren. Heute frage ich mich, ob nicht genau hier das eigentliche Geheimnis liegt, wenn es um Gottes Reich geht. Dass nicht so sehr unsere eigenen Gaben und Fähigkeiten der Schlüssel sind, sondern vielmehr die Liebe zum Herrn und das tiefe Anliegen, für ihn etwas zu wirken. In unserem Fall zumindest war es ganz sicher so. Goldschmiede schleppten Steine, Apotheker zimmerten an den Toren, Leviten, Händler und Priester, sie alle waren bereit, Hand anzulegen. Und mit jedem Hindernis, das sie überwanden, wurden wir geschickter. Es war eine Freude, zusehen zu können, wie die Mauer Tag für Tag mehr Gestalt annahm. Natürlich blieb das den Gegnern des jüdischen Volkes nicht verborgen. Am Anfang spotteten sie, allen voran Sanballat und Tobia. Schaut euch doch nur an, was sie da bauen, sagten sie. Wenn ein Fuchs auf dieses Mäuerchen springt, das sie errichten, fällt es in sich zusammen. Die ganze Oberschicht Samarias lachte und gröhlte, während wir im Schweiß unseres Angesichts Tag für Tag Steine schleppten, die Tore neu zimmerten und einsetzten und langsam, aber stetig weiterbauten. Wie immer, wenn der Teufel es mit Entmutigung nicht schafft, Gottes Volk aufzuhalten, versucht er es danach mit Angst und Bedrohung. So war es auch bei uns. Als deutlich wurde, dass sie uns vom Spott nicht aufhalten ließen, schlossen sich Sanballat und Tobia mit den Arabern, den Ammonitern und den Aschdodittern zusammen. Ihr Plan war es, Jerusalem im Sturm einzunehmen und Verwirrung anzurichten. Ich gebe zu, mit so viel Widerstand hatte ich nun doch nicht gerechnet. Wir beteten, wir stellten Wachen auf, bei der Arbeit trug jeder sein Schwert stets griffbereit bei sich. An den Stellen, an denen die Mauer besonders große Lücken hatte und schwach war, stellte ich Stoßtrupps zusammen, die speziell Wache halten und eine erste Angriffswelle des Feindes zurückdrängen sollten, bis von anderen Teilen der Mauer Verstärkung kommen würde. Dennoch ging die Saat Sanballats und Tobias langsam aber sicher auf. Die Einschüchterungstaktik fruchtete. Egal, wohin ihr euch auch wendet, sie sind von allen Seiten gegen euch, wurde uns von den Juden, die in der Nähe unserer Feinde lebten, immer und immer wieder gesagt. Die Angst im Volk wurde größer und größer. Das war der Moment, wo mir zum ersten Mal so richtig bewusst wurde, was wir hier tun, das ist kein Spiel, sondern das ist bitterer Ernst. Der Bau dieser Mauer, unser Einstehen für Gottes Sache und für sein Reich, das kann uns unser Leben kosten. Wohin wendet man sich in Zeiten, in denen die Angst und die Sorge übermächtig werden, wenn man bedrängt wird von allen Seiten? Wohin richtet man seinen Blick, wenn alle menschliche Hilfe zu klein ist, als dass sie irgendetwas ausrichten könnte?
Wenn Sorge zernagt und die Angst niederdrückt, dann richte den Blick auf den Herrn. Wenn lähmende Schwermut das Leben erstickt, dann richte den Blick auf den Herrn. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm. Wenn Menschen enttäuschen und Einsamkeit naht, dann richte den Blick auf den Herrn. Wenn Krankheit und Schmerzen den Körper bedrohen, dann richte den Blick auf den Herrn. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm. Wenn Angst vor der Zukunft das Leben umschleicht, dann richte den Blick auf den Herrn. Wenn Tod und Vernichtung die Menschheit zerreißt, dann richte den Blick auf den Herrn. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm. Gott ist gütig, Gott hilft gern, stark ist sein mächtiger Arm.
Ob ihr es glaubt oder nicht, aber nur 52 Tage, nachdem wir mit dem Bau der Mauer angefangen hatten, legten wir den letzten Stein und setzten die Türflügel ein. Die Freude im Volk war unbeschreiblich. Uns allen und nicht zuletzt auch unseren Widersachern war klar, das haben wir nicht aus uns selbst heraus geschafft, sondern was wir erreicht haben, haben wir deswegen erreicht, weil Gott, unser Gott, mit uns gewesen war. Ich weiß nicht, was in den anderen vorging, als wir vor der Mauer standen, aber ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, was mir an jenem Tag durch den Kopf ging. Die alten Geschichten von Gott, die mir mein Großvater und mein Vater erzählt hatten. Die Geschichten von Gott, der sich zu seinem Volk stellt. Von Gott, der Israel aus Ägypten befreit hatte. Von Gott, der es 40 Jahre lang durch die Wüste geführt und bewahrt und versorgt hatte. Die Geschichte von unserem Gott, den wir im Schutz dieser Mauer nun frei anbeten und feiern konnten. Und genau das taten wir. Wir feierten Gott. Nicht am Aufrichtungstag, aber 3 Monate später. Das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und Esra, der Schriftgelehrte, las uns vor aus Gottes Wort, aus dem Gesetz Moses, sodass alle es hören konnten. Er breitete Gottes Ordnungen vor uns aus, alle Gebote und Satzungen des Herrn. Und wo es nötig war, da erklärte er, was mit dem, was er vorlas, gemeint war. Das war der Moment, wo wir uns selber im Licht Gottes sahen. Viele von uns zum ersten Mal. Und wo wir plötzlich beschämt zugeben mussten, wir sind schuldig vor diesem Gott. Dieses Bewusstsein der eigenen Schuld übermannte uns. Viele von uns weinten. Wir waren tief betroffen, weil sich vor uns ein Meer an Verfehlungen, an Fehlern und Sünden auftat und wir spürten, vor Gott müssen wir kapitulieren. Und wir merkten, wir brauchen Veränderung, echte Veränderung von innen her.
Thank you.
Wir waren zusammengekommen, um die Mauer zu feiern. Aber jetzt, in diesem Moment, feierten wir nicht die Mauer. Wir feierten unseren Gott, der uns Vergebung schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Das nämlich war es, dass Esra und die Priester uns sagten, als wir im Bewusstsein unserer Schuld fast vergehen wollten. Als sie nämlich beteten und dabei die Geschichte unseres Volkes vor uns und Gott ausbreiteten, all unsere Verfehlungen, unsere Halsstarrigkeit, unseren Trotz und unsere Sünde beim Namen nannten, da sagten sie: Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Du hast dein Volk nicht verlassen. In deiner großen Barmherzigkeit hast du kein Ende mit uns gemacht. Das sagten sie, und wir wussten, ja, das stimmt. Gott ist ein Gott, der barmherzig ist, der Erbarmen hat und der vergibt. Damit bin ich am Ende meiner Geschichte angelangt. Heute schaue ich zurück. Mittlerweile bin ich selber ein alter Mann geworden. Nun bin ich der Großvater, der seinen Enkeln Geschichten erzählt von der Größe unseres Gottes. Kürzlich hat mich eine meiner Enkeltöchter gefragt: Opa, Was ist für dich eigentlich das Wichtigste im Leben gewesen? Ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Das Wichtigste, die Quintessenz, der Kern all dessen, was mich ausmacht und wer ich bin, was ist das? Was ist das Wichtigste, das ich aus meinem Leben mitnehme? Nun, wenn ich es auf einen Punkt bringen müsste, dann ist es wohl das Bewusstsein, dass Gott treu ist, selbst wenn ich noch so untreu bin. Zum einen habe ich das selber erlebt. Noch heute kann ich nur darüber staunen, dass Gott mich, ausgerechnet mich, erwählt hat, um ihm zu dienen. Verdient habe ich das sicher nicht. Aber würde Gott nur die zum Dienst zulassen und gebrauchen können, die fehlerlos und perfekt sind, ich selber hätte es sicher nie so weit gebracht. Stattdessen habe ich erlebt, wie Gott mich in meiner ganzen Schwachheit drin gebraucht hat. Aber auch wenn ich an die Geschichte Gottes mit meinem Volk denke, begeistert mich das. Wie oft waren wir doch untreu. Nachdem der Herr uns aus Ägypten befreit hatte, haben wir nicht auf das gehört, was er uns gesagt hat. Und dennoch wandte er sich nicht von uns ab. Selbst als unsere Väter sich das goldene Kalb gemacht hatten und sagten, das ist der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat, wandte sich Gott nicht von uns ab, sondern er blieb uns treu, leitete uns, versorgte uns und führte uns ins gelobte Land. Und als Israel im Land Kanaan lebte und wir satt und fett wurden und es uns wohl sein ließen durch Gottes Güte und Gnade und ihn dabei immer mehr vergaßen, selbst dann wandte sich Gott nicht von uns ab, sondern immer, immer, wenn wir in Not waren und uns ihm wieder zuwandten, erhörte er uns. Gottes Geduld ist es, die mich bis heute beschämt. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, das ich in meinem Leben gelernt habe. Dass Gott treu ist, selbst in unserer größten Untreue drin, und dass er an unserer Seite bleibt.
An meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hast du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hast du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist
Deine Treue nicht, du bleibst mir treu.
Was bleibt von meiner Geschichte für euch, die ihr sie heute hört oder lest? Ich hoffe, das Bewusstsein, dass sich Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, nichts mehr wünscht, als sich als treuer Freund an deine Seite zu stellen. Als Freund, der dir vergeben möchte. Als Freund, der einen Plan mit deinem Leben hat und der dich gebrauchen will. Und als Freund, der dich nie, niemals aufgeben und verlassen wird, sondern der selbst in der dunkelsten Stunde für dich da ist. Wenn es das ist, was aus meiner Geschichte bleibt, dann habe ich mein Ziel erreicht.
When you're down and troubled and you need some loving care, and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to keep your head together and call my name out loud, loud now, and soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Now ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you. They take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend, you've got a friend. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know, ain't it good to know, ain't it good to know?
super gewesen. Gut, merci vielmal euch allen, die mitgeholfen haben bei dem Experiment. Danke euch, dass ihr Geduld gehabt und zugelassen habt und euch habt mit ihnen in die Geschichte. Und da ist wirklich mein grosser Wunsch, auch, dass ihr da mitnehmt aus dem Sonntagmorgen, dass Gott sich wirklich als der Freund an unsere Seite will stellen, uns vergeben will, uns tragen will und selbst in der dunkelsten Stunde von unserem Leben eben will bei uns sein. Ich möchte gerne mit einem Gebet abschliessen und nachher gibt es Kaffee. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für die Geschichte, die wir uns heute Morgen dürfen mit ihnen lassen, für das Leben von Nehemia. Und danke, dass deine Treue in dieser Geschichte einfach so zum Ausdruck kommt. Und auch, dass du schwache, einfache Menschen brauchen willst, Menschen wie uns. Herr, das ermutigt mich und das tut mir einfach gut. Und möchte auch bitten, hilf uns, dass wir das nicht vergessen. Sondern dass wir uns das immer wieder bewusst werden. Du willst dein Reich bauen, aber du brauchst Menschen dazu. Und egal, was wir können oder nicht können, du willst uns brauchen. Und im Ganzen drin, auch dort, wo wir immer wieder Fehler machen und nicht treu sind und nicht so schonen, wie wir schonen sollten und nicht so funktionieren, wie wir vielleicht funktionieren sollten, dort drin bist du der, der sich an unsere Seite stellt und sagt, ist schon gut, ich vergebe dir. Für das habe ich gezahlt mit meinem Leben. Auch das werden wir nicht vergessen. Ich möchte dir einfach Danke sagen für die Begegnung mit dir heute Morgen. Und bitte dich, komm du auch mit uns in die Woche, die vor uns liegt. Bitte segne du uns, tu du uns Gutes und hilf her, dass wir in allem, was wir erleben, immer wieder unseren Blick auf dich richten können. Amen. Amen. Gute Woche. Ade miteinander.